Wir sind ja noch in dieser Serie über die Werte und über unsere Werte. Und den letzten Wert haben wir von der Sommerferien nicht mehr eingebracht. Und den möchte ich heute noch abschliessen. Und das ein Wert, der uns wichtig ist, den wir also kommuniziert haben, ist ja christuszentrische Verkündigung oder das Evangelium zu verkünden von der Barmherzigkeit. Und da kann man sich vielleicht viel darunter vorstellen. Und ich möchte heute anhand von einer Geschichte von Jesus das ein bisschen erläutern und zeigen. Und für die, die es komisch finden, dass ich da so einen Ohrstöpsel habe, also ich habe jemanden im Hintergrund, der mir jetzt sagt, was ich sagen muss. Also, nein, wir machen das für die Aufnahme vom Podcast. Wir haben noch keine bessere Variante gefunden. Einfach, lasst euch nicht irritieren. Ich möchte die Geschichte lesen von der Ehebrecherin aus Johannes 8, 2 bis 12. Eigentlich eine ziemlich krasse und eine bewegende Geschichte. Und die Geschichte ist ja in verschiedenen Bibeln auch in Klammern gesetzt und das ist ein Indiz dafür, dass sie nicht in allen Überlieferungen abgeschrieben worden ist, die Geschichte. Und man munkelt auch ein bisschen, dass wahrscheinlich ab und zu mal einem Mönch die Feder gerade auf den Boden gefallen ist, als er die Geschichte gelesen hat, weil sie doch recht revolutionär ist. Und wir lesen das zusammen, Johannes 8, Vers 2 bis 12. Jesus ging zum Ölberg zurück. Doch schon früh am Morgen war er wieder im Tempel. Bald hatte sich eine Menschenmenge um ihn versammelt und er setzte sich und unterwies sie. Während er sprach, brachten die Gesetzeslehrer und Pharisäer eine Frau herein, die beim Ehebruch ertappt worden ist. Sie stellten sie in die Mitte. Meister, sagten sie zu Jesus, diese Frau ist auf frischer Tat beim Ehebruch ertappt worden. Nach dem Gesetz des Moses muss sie gesteinigt werden. Was sagst du dazu? Damit wollten sie ihn zu einer Aussage verleiten, die sie gegen ihn verwenden konnten. Doch Jesus bückte sich hin und schrieb mit dem Finger in den Staub. Aber sie ließen nicht locker und verlangten eine Antwort. Schließlich richtete er sich auf und sagte, wer von euch ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein auf sie werfen. Damit bückte er sich wieder und schrieb wieder in den Staub. Als die Ankläger das hörten, machte sich einer nach dem anderen davon, die Ältesten zuerst. Schließlich war Jesus allein mit der Frau, die noch immer an der gleichen Stelle in der Mitte stand. Da richtete Jesus sich wieder auf und sagte zu ihr, wo sind sie? Hat dich keiner von ihnen verurteilt? Niemand, Herr, antwortete sie, dann verurteile ich dich auch nicht, erklärte Jesus und sagte zu ihr, geh hin und sündige nicht mehr. Und wir alle haben sicher die Geschichte schon gehört und ist uns wohl bekannt, aber ich finde es eine wunderbare Geschichte, wie sie aufzeigt. Jesus ist unglaublich gut mit dem Spannungsfeld umgegangen, zwischen dem menschlichen Versagen und trotzdem das Gebot von Gott nicht aufzulösen. Und vielleicht, die Geschichte habe ich immer so ein bisschen gelesen, überlesen und ich habe mich jetzt da mal nachher eingeknündelt, um mal ein bisschen den historischen Hintergrund aufzuarbeiten. Wo ist das wirklich passiert? Oder in was für einem Setting ist das passiert? Und ich glaube, wenn man das ein bisschen versteht, kommt die Geschichte nochmal ein bisschen neuer dran über und wird vielleicht ein bisschen klarer. Ich möchte die Frage klären, wann und wo spielt sich die Geschichte ab? Und im Johannes 8, Vers 2 heisst früh am Morgen, ist Jesus in den Tempel gegangen, zum zu lehren. Und wenn wir das in den Tempel sehen, gibt es eigentlich einen Vorhof und vor den Frauen, ich zeige es noch auf einem anderen Bild, und ringsum gibt es einen grossen Hof mit einer grossen Treppe, wo alle Heiden, sowie Römer und Juden, haben können sein. Das war für alle zugänglich gewesen. Und dann, in einem zweiten Schritt, hat es eigentlich den Vorhof von den Frauen gegeben. Dort konnten nur Frauen und Männer von jüdischer Abstammung hingehen. Und in diesem Vorhof hat sich letztendlich abgespielt, die Szene, weil Johannes 8,20 steht, es war im Bereich, gewesen, wo die Schatzkammer war. Und das war im Vorhof von den Frauen. Gewesen. Und von dem Vorhof der Frauen gibt es das Nikanotor, das zum Vorhof der Männer führt. Und das ist, darum bringe ich das, ist das wichtig zu verstehen. Wenn das Tor offen war, im Frauenhof, also das Nikanotor, hat man eigentlich direkt in den Tempel gesehen. Und wenn die Tempeltüren offen war, hat man direkt den Vorhang gesehen vom Allerheiligsten. Und Damals war es gängig, dass man eigentlich vor dem Nikanentor geurteilt hat. Weil die Frauen ja nicht haben dürfen im Vorhof der Männer, sondern es ist vor dem Nikanentor gestanden und ist geurteilt worden, dass man gesagt hat, wer vor dem Nikanentor steht, der steht vor dem Herr. Und das kommt von dort her, weil man je gesehen hat, ins Heiligtum und Vorhang vom Allerheiligsten. Und so sind viele Aussetzungen und Gerichtsurteile, eben zum Beispiel auch über Ehebruch, sind dort vollstreckt worden. Also das haben wir mal so geklärt. Und Sven, und ich denke, das ist ganz speziell, erfahren wir aus Johannes 7, 27, es ist der Tag vorne, ist der grosse, oder der Höhepunkt vom Fest, vom Laubhüttenfest. Und unsere Geschichte spielt am Morgen danach, nach dieser riesen Party, ab. Und wenn man das Laubhüttenfest ein bisschen kennt, ist das eine riesen Party, ist das ein riesen Fest gewesen, wie man heute zum Beispiel das Reparade oder irgendeine Fasnacht versteht. Und ein jüdischer Kommentator sagt, wer die Ausgelassenheit von dem Tag nicht gesehen hat, der hat sein Leben lang keine richtige Fröhlichkeit gesehen. Also es muss eine unglaubliche Party gewesen sein, Partystimmung gewesen sein, wo auch die Stadt 10-mal so gross war in Jerusalem, wie sie sonst war. Weil alle Juden, die verstreut sind, sind zurückgekommen für die grossen Feste und haben eine Party gefeiert miteinander. Und auch in dieser Nacht muss irgendwo die Zeitpolizei rumgelaufen sein und die zwei auf frischer Tat ertappt haben. Sie haben irgendwo einen kapitalen Fang gemacht und haben eben die Frau, und lustig ist ja der Mann, vom Mann steht ja nichts, oder? Der hat sich irgendwie vielleicht rausschnurren oder irgendeinen bestechen und haben die Frau vor das Nikanentor gebracht. Und im Judentum ist es so gewesen, du hast eigentlich nur Frauen anklagen. Und Frauen, da ist es klar gewesen, sie ist auf frischer Tat ertappt worden, sie ist schuldig. Und zum Teil Frauen, wo es einfach nur ein Verdacht war, hat man vor das Nikanentor gebracht und hat ihnen dann ein Testwasser gegeben. Und je nachdem, wie dann die Auswirkungen gewesen sind von dem Testwasser, ist sie schuldig gewesen oder nicht. Rein oder unrein. Aber da ist der Fall klar gewesen. Und, sorry, wenn ich euch ein bisschen langweilen mit diesen Sachen, aber der Punkt, den ich jetzt machen möchte, ist mir entscheidend wichtig. Und die Frage ist letztendlich, wie alt ist denn die Frau überhaupt gewesen? Wovor das Nikanentor gebracht worden ist. Und das kann man ziemlich genau sagen, weil sie wollten steinigen. Und im Gesetz ist es so gewesen, im 5. Mose, kann man es auch nachlesen, 22, 23, dass eigentlich Verlobte gesteinigt werden und Ehefrauen werden erdrosselt. Also kann man davon ausgehen, dass das eine Frau war, die Ehebruch gemacht hat, die verlobt war aufgrund der Steinigung. Und eine Verlobte damals im antiken Orient war 13 gsi. Und wenn du mit 13,5 noch nicht verheiratet warst, bist du schon mal leicht nervös worden als Frau. Einfach, dass wir da in die Relationen sehen, oder? Das war ein 13-jähriges Mädchen. Und ein guter biblischer Kommentar, ein jüdischer Kommentar beschreibt es so, dass der touristische Hochbetrieb der Laubhüttenbesucher, das hektische Faschingtreiben der letzten Nacht und mitten in diesem verwirrenden Wirbel ein blutjunges Ding, so hübsch, dass der Fremde sich gleich aufs Ganze geht, so hilflos und unerfahren, dass sie auf der Stelle erwischt und festgenommen wird. Also eben, jetzt kommen die Sachen zusammen. Und man versteht vielleicht, wie die Geschichte sich abspielt. Also am Vortag hast du eine riesen Party, hast du ein junges Mädchen, blutjung, das angeklagt wird. Und jetzt wird das Mädchen auch noch instrumentalisiert von den Pharisäern, oder? Weil sie wollen mit dem Jesus eine Falle stellen. Weil Jesus bedroht natürlich das religiöse System von damals, von den Pharisäern, von der ganzen Gesetzgebung und sie haben etwas gesucht, um ihn anzuklagen. Und das Krasse ist an dieser Geschichte, gemäss dem Gesetz ist die Frau schuldig, die hätte eigentlich wirklich müssen gesteinigt werden, gemäss der Rechtsprechung damals. Und darum ist die Aussage von Jesus revolutionär, wenn er sagt, wer von euch ohne Sünde ist, soll keinen Stein werfen. Und die Antwort schlägt ihm wie eine Bombe und vom Ältesten bis zum Jungen gehen alle weg und Jesus ist allein mit dem 13-jährigen Mädchen. Und da kommt ein Punkt, wo wir aus dem Evangelium von der Barmherzigkeit verstehen, wie Jesus mit dieser Frau oder mit dem Mädchen umgeht. Und ich möchte nochmal den Kommentar von Edelbert Stauffer lesen, weil der bringt das so gut auf den Punkt, wie er die Situation beschreibt. Die jüdischen Frauen kennen die Richter Israels. Abends kommen sie in die Häuser und werden zudringlich. Da kann man nichts machen. Morgen sitzen sie auf dem Richterstuhl und fällen Todesurteile im Namen Gottes. Da kann man wieder nichts machen. Aber jetzt steht diese junge Frau vor dem einzigen Mann, der das menschliche und göttliche Recht hat, einen Stein auf sie zu werfen. Jetzt steht sie vor dem Herrn, der die Richter Israels verjagt hat, der das letzte Wort hat über Leben und Tod, und sie wartet auf ihr Urteil. Da sprach Jesus: So verurteile ich dich auch nicht. Schlichter und anspruchsloser kann man es nicht sagen. Ritterlicher und menschlicher kann man nicht sprechen. Jesus von Nazareth ist ritterlicher als irgendein Mann. Gott, der Herr, ist menschlicher als irgendein Mensch. Jesus aber ist immer da am göttlichsten, genau da, wo er am menschlichsten ist. Jesus von Nazareth am Nikanischen Tor, das ist die Offenbarung der Menschlichkeit Gottes im Tempel des Herrn. Und ich finde, er bringt das gut auf den Punkt, wie Jesus mit dieser Frau umgeht, obwohl eigentlich das Recht gewesen wäre, sie zu steinigen. Er sagt, ich verurteile dich auch nicht. Und es ist schon noch spannend, die Frau, also wir lesen jetzt davon, dass sie gesagt hat, es tut mir leid, ich bereue, oder sorry, ich bin besoffen gewesen und so weiter, oder? Jesus verurteilt sie einfach nicht. Und ich denke, es sträubt sich etwas in uns, oder zum Teil in mir, und vielleicht ist es auch dem Mönch so gegangen, der das hat müssen übersetzen, weil man denkt, der Gerechtigkeit muss letztendlich auch Gott Folge leisten. Gerechtigkeit steht auch irgendwie über Gott und Jesus. Wir kennen die römische Göttin Justitia, die irgendwo mit den Augenbind auch weit weg vom Geschehen ein neutrales Urteil kann sprechen. Und ich merke auch im christlichen Denken ist das oft drin. Ja, Gott ist ja gerecht. Es muss irgendetwas gezahlt werden, damit die Gerechtigkeit genügend da ist. Dass eine Strafe gezahlt wird, dass es auch wieder irgendwie aufgeht. Von der Gerechtigkeit her. Aber was man sieht in dieser Geschichte, Gott steht und Jesus steht letztendlich auch über der Gerechtigkeit. Und er opfert jetzt in diesem Fall Gerechtigkeit für Barmherzigkeit. Aber ich merke in meinem eigenen Leben, und ich stelle das auch in christlichen Kreisen fest, oftmals opfern wir eben Barmherzigkeit und Liebe auf dem Altar von der Gerechtigkeit. Und ich denke, Jesus zeigt uns einen Weg auf, wo es umgekehrt macht. Wo der Mensch wahrnimmt, wo die Situation wahrnimmt. Und Gnade vor Recht walten lässt. Und für Jesus ist Ehebruch trotzdem ein Problem. Das sagt er auch, geh hin und sündige nicht mehr. Ist klar für ihn, dass es eine Zielverfehlung ist, dass sie das nicht mehr machen soll. Aber er bringt das fertig, ohne sie zu verurteilen. Und ich denke, das verstehen wir auch unter ein barmherziges Evangelium. Die Spannung können zu halten zwischen dem Hintergrund der Menschen zu sehen, zu verstehen, Menschen zu lieben und trotzdem Gebot nicht aufzulösen. Und Jesus hat das in einer unglaublichen Balance geschafft, wo man merkt, als Mensch ist man so viel schneller im Richten, im Urteilen. Und ich merke in meinem eigenen Leben, oftmals ist man in beiden Rollen. Auf der einen Seite sind vielleicht Steine auf dich geworfen worden. Vielleicht hast du das ähnlich erlebt, dass man dir Unrecht da hat, dass man dich vielleicht sogar Christen auch nahtreten hat, dass du vielleicht auch zu Recht beschuldigt worden bist, weil Schuld auf dich geladen hast. Aber ich denke, Jesus zeigt uns so einen ganz anderen Umgang mit dem Mensch, der Schuld auf sich lässt. Und auf der anderen Seite ertappe ich mich auch oft in der Rolle von dem, der den Stein auflupft und den Stein möchte auf andere Menschen rühren, einen Menschen richtet. Und es ist schon spannend, wenn du einen Stein auflupfst und den auf einen möchtest rühren, dann kannst du nicht einfach so los in der Hand haben, sondern du machst irgendwo Pust. Du machst irgendwo Pust, dass du das irgendwo in den Himmel kannst heben. Und oftmals machen wir vielleicht auch Pust irgendwo in unserem Leben und können nicht loslassen. Gegenüber Menschen, gegenüber Umständen. Und wollen vielleicht selber für Gerechtigkeit sorgen. Und ich denke, wenn wir heute Morgen da sind, denke ich, ist Jesus auch da, um uns zu begegnen in dieser Barmherzigkeit. Einerseits unsere Herzen zu reinigen oder uns zu vergeben, uns nicht zu verurteilen, sondern einen Weg aufzuzeigen, wo von der Versöhnung, wo weitergehen kann. Aber ich denke auch da, um uns auch anzusprechen, wo sind wir vielleicht die, die die Steine in der Hand haben, wo wir vielleicht den Fuß machen gegenüber Menschen. Und ich denke, Jesus zeigt uns das so gut vor, dass er vergibt und dass er auch loslassen kann. Und ich möchte gerne einen Moment einfach nehmen vom Gebet, von der Besinnung, von der Meditation, wo wir unsere Augen schliessen, wo wir von Jesus kommen. Jesus, ich danke dir für deine Gegenwart, für deine Liebe. Und ich danke dir, dass du, ja, Jesus, zum Teil auch heute noch wirklich revolutionär bist, wie du mit Menschen umgegangen bist. Und vielleicht können wir auch nicht immer alles einordnen oder logisch in unser System einbauen, auch in unser Glaubenssystem und mit gewissen Sachen wirklich auch wie offen lassen. Aber wir spüren am Schluss des Tages, bist du ein Gott, der einem Menschen möchte begegnen. Ein Mensch möchte Vergebung aussprechen. Ein Mensch auch Schuld von der Schulter nehmen. Aber auch ein Mensch darauf hinweisen, dass wir nicht selber zu Richter werden sollen, sondern dass man immer wieder auch die Sachen in deine Hand legt und einen Menschen loslässt, einen Menschen vergibt. Und letztendlich, Jesus, können wir das nur, wenn du unsere Herzen lenkst und berührst durch deinen Heiligen Geist. Ich kann das nicht auf Knopfdruck oder einfach jetzt aus einer guten Tugend nur machen, sondern Herr, es braucht immer wieder auch Berührung von dir. Und Jesus, so bitte ich dich, berühre du unser Herz an dem heutigen Morgen mit deiner Gegenwart, mit deiner Liebe, mit deiner Vergebung, aber auch mit deiner Barmherzigkeit, dass du Menschen gerade jetzt auch abholst, Herr, die sich vielleicht auch unter Anklage fühlen, wo sich selber anklagen, Herr. Vergib du. Stell dich wieder her, Jesus. Bau du auf. Und danke, dass Menschen auch heute Morgen loslassen können, wo sie vielleicht Groll oder vielleicht auch Pfust machen im Sack gegenüber Situationen, gegenüber Menschen. So wie du hast können loslassen und hast können vergeben. Ich danke dir für deine Gegenwart, Jesus. Nehmen wir uns einfach noch ein, zwei Momente, wo jeder selber auch mit Gott reden kann.